Eine Sekunde später kamen erneut Schläge, diesmal auf den Kopf.
Ich wurde dann im Polizeitransporter so festgebunden mit Händen auf dem Rücken, dass ich das Bewusstsein verlor.
Ich wurde von Kopf bis Fuß abgetastet. Ich lasse mich nicht von fremden Menschen in den Schritt und zwischen die Brüste fassen. Es ging darum, uns zu erniedrigen.
Als sie gemerkt haben, er regte sich nicht mehr, sind sie weitergegangen über die Mauer und da attackierten die gleichen Polizisten, die André zu Boden geschlagen haben, attackierten gleich den nächsten.
Dieser Mensch, den hatten sie auch Haare ausgerissen und seinen Schmuck aus den Ohren gerissen bei der Festnahme.
Da saßen im Camp Reddelich eigentlich alle morgens gerade so beim Frühstück, als in maximal 80 Meter Höhe ein Tornado über das Camp flog. Das war einfach irrsinnig laut und man konnte eigentlich jede Niete an dem Flugzeug sehen.
Der G8-Gipfel in Heiligendamm. Ausnahmezustand in Deutschland. Ein Feature von Anselm Weidner.
Am 26. Juni 2007 luden Attac, der Republikanische Anwaltsverein und andere in Berlin zu einer Anhörung »Was geschah in Heiligendamm?« An vielen Stellen kam es zu schweren Verletzungen von Menschen- und Bürgerrechten. Wir wollen bei dem Hearing Zeugen zu Wort kommen lassen, um so der Wirklichkeit auf die Spur zu kommen, hieß es in der Einladung. Die Hamburger Rechtsanwältin Ulrike Donat erklärte zu Beginn des Hearings:
Wirft ein Demonstrant einen Stein auf einen ungeschützten Polizisten, so ist das ein Angriff auf einen Menschen und ist auch ein Angriff auf die Humanität. Knüppelt aber ein Polizist oder tritt ein Polizist auf einen Bürger, so ist dies nicht nur ein Angriff auf den Menschen und auf die Humanität, sondern es ist ein Angriff auf unsere Verfassung, auf unser Zusammenleben überhaupt. Die Polizei hat das Gewaltmonopol vom Volk geliehen zum Wohle und zum Schutz der Bürger und zum Schutz der Verfassung und nicht zum Einsatz gegen das Volk.
Auch ein nicht alltäglicher Polizeieinsatz entbindet die Exekutive selbstverständlich nicht von den grundgesetzlichen Werten und Normen. Der Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern.
Wir möchten euch noch einmal daran erinnern, dass wir uns nicht für die Polizei interessieren, sondern wir interessieren uns für die Lücken zwischen der Polizei.
Wollt ihr Tote? Steine, Schläge, Straßenkämpfe. Friedlicher Protest endete in Gewalt. G8-Schande. 3000 gewaltbereite Autonome stürzen den G8-Protest mit Steinwürfen und Brandbomben ins Chaos, titelten die Zeitungen am Tag nach den gewalttätigen Auseinandersetzungen in Rostock, am Samstag, den 2. Juni 2007. Bilder und Berichte von Steine werfenden Demonstranten, verletzten Polizisten und brennenden Autos gingen um die Welt.
433 verletzte Polizisten, darunter 30 Schwerverletzte, ausgebrannte und zertrümmerte Autos, zersplitterte Schaufensterscheiben, 100 Demonstranten in Gewahrsam. Das ist die vorläufige Bilanz nach den Krawallen.
Auf der Bühne der Abschlusskundgebung hatten einige Sprecher die Stimmung noch angestachelt. Ein Redner sagte wörtlich: Wir müssen den Krieg in diese Demonstration reintragen. Mit friedlichen Mitteln erreichen wir nichts.
Verletzte Demonstranten kommen im NDR nicht vor. Es gab nicht 33, sondern 2 schwer verletzte Polizeibeamte. Und der zitierte Redner, der Globalisierungskritiker Walden Bello von den Philippinen, hatte gesagt: We have to bring the war right into this meeting, because without peace there can be no justice. Er wurde auf der Rednerbühne übersetzt mit: Wir müssen den Krieg hier in die Diskussion mit reinbringen, denn ohne Frieden kann es auch keine Armutsbekämpfung geben. In den Medien spritzten Clowns Säure mit Wasserpistolen gegen Polizisten, wurden Äpfel mit Rasierklingen oder mit Nägeln gespickte Kartoffeln als Wurfgeschosse benutzt. Lauter Falschmeldungen.
Die Polizei auf sich zurückzuziehen, solange es keine Polizei gab, war alles ruhig.
Kapitel 1. Prügeln im rechtsfreien Raum. Oder vom Missbrauch des Gewaltmonopols.
Ihr braucht euch hier nicht!
Polizisten prügeln auf einen jungen Mann ein, der sich bei den gewaltsamen Auseinandersetzungen am Rostocker Hafen an einem Rollstuhlfahrer festhält. Ein Video zeigt den Vorfall und die Hamburger Anwältin Karin Ullmann hat ihn gesehen.
Die Polizei hat einfach ohne Rücksicht auf Verluste versucht, diesen Menschen da loszukriegen. Der Rollstuhl kippte um im Laufe des Gerangels. Der Rollstuhlfahrer lag hilflos daneben, dazwischen, unter diesen ganzen Beamten auf dem Boden. Und erst als die Polizei den Menschen, den sie festnehmen wollten, festgenommen hatten, haben sie sozusagen auch von dem Rollstuhlfahrer abgelassen.
Die mexikanische Studentin Xochitl López wurde am 2. Juni 2007 um ca. 17.45 Uhr auf dem Rostocker Hafenplatz festgenommen. Aus ihrem Gedächtnisprotokoll:
Sie warfen mich auf den Boden und schlugen mich mit ihren Händen auf den Rücken. Umstehende Leute haben nach meinem Namen gefragt. Jedes Mal, wenn ich meinen Namen gesagt habe, wurde ich geschlagen. Diesmal auf den Nacken. Dann habe ich den Namen meines Freundes gerufen, damit die Leute ihn informieren können. Dabei wurde ich von einem Polizisten mit dem Arm von vorne gewürgt. Ich verlangte als Asthmatikerin nach meinem Spray in meiner Umhängetasche. Sie haben es mir nicht gegeben, mit der Begründung, dass ich eine Kriminelle wäre.
Erst eine halbe Stunde später bekam sie ihr Asthma-Spray. Xochitl López hatte Polizisten fotografiert, die einen jungen Mann schlugen. Auf einem Foto sieht man, dass sein Kopf mit einem weißen T-Shirt verschnürt ist. Ihr wurden Landfriedensbruch und Widerstand gegen die Staatsgewalt vorgeworfen. Nach 9 Stunden Gewahrsam wurde sie morgens um 3 aus der Gefangenensammelstelle Ulmenstraße in Rostock entlassen, ohne einen Anwalt sprechen zu können oder einem Richter vorgeführt worden zu sein.
Der Ausnahmezustand offenbart das Wesen der staatlichen Macht. Karl Schmidt.
Als die Situation am 2. Juni am Rostocker Hafen eskalierte, Wasserwerfer und Greiftrupps der Polizei auch in die friedliche Menge der Kundgebungsteilnehmer vorstießen, bemühten sich der Berliner Zimmermann Andi und ein Freund, mit Polizeieinsatzleitern ins Gespräch zu kommen.
Die Antwort war immer sofort Pfefferspray und Versuch mit Schlagstöcken oder mit Tonfass uns zu malträtieren. Es gab nicht eine einzige Situation in 30 Minuten, wo wir das versucht haben, wo irgendein Polizeibeamter vernünftig auf uns reagiert hätte. Immer die gleiche Reaktion, sofort Truff. Es wirkte so, wie als wenn die völlig besinnungslos sind.
Werte Fahrgäste, wegen Demonstrationen und Ausschreitungen in der Innenstadt ist zurzeit kein Straßenbahnverkehr. Ersatzverkehr ist ebenfalls nicht möglich.
Am selben Abend fuhren Siegfried und Rolf aus Görlitz in einer Fahrradkarawane von ca. 25 Radfahrern von Rostock ins Camp Reddelich. Von hinten näherten sich Polizeifahrzeuge mit Sirene und Blaulicht. Die Schiebetür eines der Polizeitransporter war offen.
Der eine Kopf, der aus der Schiebetür raushing, schlug einen älteren Teilnehmer der Karawane mit seinem Gummiknüppel.
Zur gleichen Zeit hat der Fahrer des Einsatzfahrzeugs der Polizei einen Teilnehmer der Karawane am Ärmel gepackt und versucht, den in Richtung Leitplanke zu drücken. Der konnte sich zum Glück losreißen.
Danach fuhren die Cops so ein Stückchen Richtung Karawanenspitze und dabei sprühten sie mir und dem Menschen, der vor mir fuhr, eine ziemlich starke Ladung Pfefferspray ins Gesicht. Das war aus so einem Art kleinerer Feuerlöscher, haben die das direkt aus dem Schlauch rausgesprüht aus dem Auto.
Achtung an die Versammlungsteilnehmer.
Vor der nächsten heranrasenden Polizeieinheit aus Bayern flüchteten sich die Radfahrer in einen Waldweg und riefen im Camp Reddelich an, das den Verängstigten Begleitschutz schickte.
Die Person auf der Wiese, lenken Sie die Plan oder wir setzen den Wasserwerfer gegen Sie ein.
Es war eine schwierige Gratwanderung, die die Polizei vor Ort vornehmen musste, um zu entscheiden, wie sie zur Deeskalation beitragen kann. Der Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern.
Wassermarsch!
André aus Frankfurt-Oder und sein Freund Stefan waren am Sonntag, den 3.6. abends auf dem Weg von einem Konzert auf dem Hafengelände zum Camp Rostock.
Dann ging auf einmal ein Blaulicht an bei den Polizeiautos und die kamen von hinten auf uns zugerannt und geschrien. Und wir sind dann losgerannt. Und mich haben sie dann mit einem Tritt oder einem Tomfaschlag im Rücken geschlagen und ich bin nach vorne gefallen. Dann hat mich einer festgehalten und dann mehrere Polizisten dann zu mir gekommen und haben auf mich eingeschlagen. Ich hatte Augenverletzungen, Hämatom am Rücken und am Kopf. Das wirkte für mich sehr panisch. Es wirkte halt nicht so, die wollten ihn festnehmen, sondern einfach nur, sie haben ihn geschlagen. Und als sie gemerkt haben, er regte sich nicht mehr, sind so weitergegangen über die Mauer und da attackierten die gleichen Polizisten, die André zu Boden geschlagen haben, den gleichen Nächsten.
André wurde in die Universitätsklinik Rostock eingeliefert, sein verletztes Augenlid genäht. Anschließend begann für ihn eine 6-tägige Odyssee durch eine Gefangenensammelstelle und 2 Justizvollzugsanstalten. Man hatte ihm Widerstand gegen die Staatsgewalt vorgeworfen.
Es werde weiter auf das Prinzip der Deeskalation gesetzt. Nach wie vor bestehe eine niedrige Einschreitschwelle gegenüber Gewalttätern. hieß es in einer Pressemitteilung der Polizei am 5. Juni.
Am Montag, den 4.6., nach einer Kundgebung, drängten Demonstranten im Bahnhof Lichtenhagen in die eingefahrene S-Bahn. Polizisten stellten sich in voller Schutzmontur in die Eingänge der Wagen. Mitten in der dicht gedrängten Menge, die haut ab, Bullen raus, rief, stand der Rostocker Schüler Hannes Steputat.
Dann wird einfach also für mich ohne ersichtlichen Grund auf uns eingeprügelt. Hysterisches Schreien und Weinen und Gebrülle, warum die Bullen jetzt durchdrehen. Die haben selber gebrüllt wie am Spieß und haben halt immer wieder draufgeschlagen. Und dann habe ich so eine Protektorhandschuhe ins Gesicht bekommen. Meine Brille ist weggeflogen, meine Mütze ist weggeflogen und habe dann noch was auf den Hinterkopf abbekommen an Schlag.
Die Autorität braucht im Ausnahmezustand, um Recht zu schaffen, kein Recht. Karl Schmidt.
We are not criminals. We don't have stones. We don't have weapons. What else should we do so that you allow us to continue our demonstration?
Zur Migrationsdemonstration am 4.6. waren an die 10.000 Protestierende gekommen, darunter Rechtsanwalt Axel Hoffmann.
It is really a shame.
Die Demonstration war friedlich. Mehrfach stürmten starke Polizeieinheiten quer durch die gesamte Demonstration, um Personen festzunehmen, die angeblich vermummt waren. Das Problem dabei war, dass, um an diese Personen zu gelangen, zum Teil mehrere hundert Personen auf sehr grobe und brutale Weise weggestoßen und niedergerannt wurden. Jeder und jede, die sich dagegen auch nur verbal wehrten, würden dann in Gewahrsam genommen.
Der genehmigte Demonstrationszug wurde von der Polizei immer wieder aufgehalten und wäre fast gewaltsam aufgelöst worden.
Und in diesem Moment passierte etwas, was ich in den ganzen Tagen sonst nicht erlebt habe. Der Einsatzleiter war umringt von Presse und gab eine Erklärung ab und widersprach der Polizeiführung. Er sagte also gegenüber der Presse, dass er den Befehl hätte, diese Demonstration aufzulösen, weil es dort Vermummung gäbe und weil es Bewaffnung gäbe. Er vor Ort würde offensichtlich sehen, dass dem nicht so sei, aber Kavala hätte ihm diesen Befehl trotzdem gegeben und er müsse so handeln.
Bei der Demonstration stand Chamberlain Wangi aus Kamerun am Straßenrand und filmte.
Plötzlich, ich war überrascht, dass ich eine Schlag auf mein Gesicht, auf meine Nase bekomme. Und das Schlag war so stark, dass mein Kopf ist sofort untergegangen. Und nach ungefähr einer Minute, ich habe meine Hände auf mein Gesicht gelegt. Und meine Hände waren viel blöder.
Donnerstagmorgen am 7.6. geriet der Student Alexander Sohn in eine Polizeikontrolle an der S-Bahn-Station Rostock-Bramo.
Dort haben sie dann meinen Zahnschutz gefunden, der noch in meinem Rucksack war, und dann erstmal über Funk gecheckt. Und dann kam wohl irgendwie die Anweisung, dass ich da erstmal festzuhalten sei. Und nach ungefähr anderthalb Stunden wurde mir dann gesagt, dass ich deswegen festgenommen werden muss, weil das ja eine passive Waffe sei.
Die passive Waffe war eine Beißschiene. Sie machte den Studenten zu einem potenziellen Gefährder. Er verbrachte die nächsten 8 Stunden in einem Drahtkäfig in der Gefangenensammelstelle Industriestraße in Rostock und bekam einen Strafbefehl über 150 Euro. Festnahme und Strafbefehl wurden Monate später vom Gericht für rechtswidrig erklärt.
Die Wahrnehmung der Aufgaben der Polizei erfolgt auf der Basis von Recht und Gesetz. Der Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern.
Wer das geltende Recht aufheben kann, ist der Souverän.
Bleibt zusammen, vermeidet jede Eskalation und lasst euch nicht aufhalten.
Katja Illner, Fotografin aus Düsseldorf, fotografierte am 2.6. auf dem Hafenplatz während der gewalttätigen Auseinandersetzungen einen Trupp vermummter Polizisten mit heruntergeklapptem Visier. Auf den Fotos sieht man, dass die Identifikationsnummern auf den Schutzanzügen zugeklebt sind. Auf einem Foto sieht man einen Jungen, der die Szene beobachtet, und Polizisten, die auf ihn und auf die Fotografin zulaufen.
Dieser erste Polizist, den man auf meinem letzten Bild von dieser auf mich zustürmenden Truppe sieht, der hat dann diesen Jungen zusammengeschlagen, wofür ich ein anderes Foto habe. Und zwar mit einem umgedrehten Schlagstock, sodass dieser Querstab frei in der Luft ist und hat mit diesem Querstab auf den Jungen eingeschlagen. Einer von den zweiten oder dritten aus dieser Truppe muss mich dann eben erwischt haben. Also ich weiß nur, dass ich zu Boden geschlagen wurde. Ich bin vor allem auf die Knie geschlagen worden, auf die Handgelenke und Ellenbogen. Ich habe meine Kamera versucht zu schützen
und habe dann auch meinen Presseausweis hochgehalten, als diese Attacke ein bisschen nachgelassen hat und habe geschrien, dass ich von der Presse bin. Eine Sekunde später kamen erneut Schläge, diesmal auf den Kopf. Also ich hatte ja Gott sei Dank meinen Helm an. Ich wurde mindestens 2 bis 3 Mal mit voller Wucht auf den Kopf gehauen.
Die Kamera wurde zerschlagen. Der Helm zeigt deutliche Schlagspuren. Katja stand in einem ganzen Pulk von Fotografen und Kameraleuten.
Was mir besonders aufgefallen ist, war, dass die Polizei immer wieder ohne ersichtlichen Grund mit einer riesen Truppenstärke durch ganz normale gemischte Demonstrantengruppen gestürmt ist, immer wieder rechts und links Schläge verteilt hat, auf die Journalisten losgegangen ist, zum Teil auf die Einwohner losgegangen ist. Natürlich waren da brutale Szenen auch von Demonstrantenseite, aber längst nicht in dem Maße, wie das von Polizeiseite aus passiert ist.
Die Fotografin erstattete Anzeige gegen die Polizei. Das Verfahren wurde eingestellt, weil der schlagende Beamte nicht ermittelt werden konnte.
Mir ist aus dem Einsatz anlässlich des G8-Gipfels kein Fall bekannt, in dem die notwendige Identifizierung eines Polizeibeamten aufgrund eines nicht vorhandenen Namensschildes erfolglos geblieben wäre.
Eigenschutz an die Medienvertreter. Es besteht jetzt keine Durchlassmöglichkeit mehr von der Straße Richtung Versammlungsteilnehmer. Andererseits können Sie Medienvertreter jetzt einmalig hier durch die Polizeikräfte nochmal durchgehen, um sich selbst in Sicherheit zu bringen, falls es zu einer polizeilichen Räumung kommt.
Kamil Majszak, Redakteur der polnischen Monde Diplomatique, war zunächst die Akkreditierung verweigert worden. Am 7. Juni wurde er während eines Interviews auf offener Straße von der Polizei ohne Angabe von Gründen festgenommen.
Ich wurde dann im Polizeitransporter so festgebunden mit Händen auf dem Rücken, dass ich das Bewusstsein verlor. Das Letzte, woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich in Atemnot gekommen bin, dass ich Krämpfe hatte auf dem Rücken und im Nackenbereich und dass ich die Polizisten mehrmals gebeten habe, mich doch anders zu fixieren. Ich hatte meine Akkreditierung, meinen Presseausweis gezeigt und meinen Pass und dennoch wurde ich behandelt wie ein Staatsfeind oder Terrorist.
Im Kreiskrankenhaus Bad Doberan kam der Journalist wieder zu sich.
Allerdings war für mich völlig überraschend, dass auf den Gängen Militär war, dass Feldjäger überall vor den Türen standen und dass das Personal teilweise Mediziner der Bundeswehr waren. Das Krankenhaus war kein Bundeswehrkrankenhaus, sondern es ist das normale Krankenhaus Bad Doberan. Allerdings waren um das Krankenhaus schwere Bundeswehrfahrzeuge postiert, Panzerwagen, ein Hubschrauber der Bundeswehr.
Von der Bundeswehr war zusätzlich zu den 6 zivil organisierten Behandlungsplätzen eine medizinische Sanitätseinheit beim Kreiskrankenhaus Doberan eingerichtet worden. Das stellte im Rahmen der zivil-militärischen Zusammenarbeit ein Novum dar.
Wir beobachteten immer wieder Fälle unterlassener Hilfeleistung, berichtet Karin Ullmann, eine der Anwältinnen des Anwaltnotdienstes, des sogenannten Legal Teams.
Von den Festgenommenen, die ich beobachtet habe am 2., waren alle verletzt. Entweder hatten sie Pfefferspray abbekommen oder sie hatten sichtbare Schürfverletzungen im Gesicht. Als wir dann oben auf dem Parkplatz standen und versucht haben, deren Personalien zu bekommen oder mit ihnen zu sprechen, haben wir gesehen, dass über die Zeit, die wir da standen, mindestens eine Stunde, einige Krankenwagen kamen und immer verletzte Polizisten abtransportiert haben. Aber die verletzten Demonstranten mussten alle gefesselt, teilweise auf den Kühlerhauben der Autos liegend, wurden sie eben nicht behandelt und auch auf Hinweis, dass bestimmt Leute verletzt sind und einen Arzt brauchen und dass ja wohl hier auch einer ist, wenn da ein Krankenwagen war, kam von der Polizei nur ja, aber trotzdem wurden eben die verletzten Demonstranten nicht behandelt, sondern nur die verletzten Polizisten.
Am 6. Juni, etwa um 12 Uhr mittags, wurde Steffen B. aus Potsdam schwer verletzt, als 9 Wasserwerfer gegen eine friedliche Blockade in Bögerende unweit des Sicherheitszauns vorgingen.
Der Wasserwerfer war 10 Meter von mir entfernt gewesen. Und da habe ich halt gesehen, wie die Wasserkanone von dem Wasserwerfer direkt sich auf mich richtet. Und dann ist es auch schon passiert. Dann bin ich umgeflogen, habe nur noch geschrien. Und dazu kommt noch, dass als ich dort erst versorgt wurde von Sanitätern, dass die Polizei dann anfing, andere Leute um mich herum niederzuknüppeln.
Sanitäter der Polizei kamen nicht zur Hilfe. Steffen hat 90% der Sehfähigkeit seines linken Auges verloren.
Die Gewährleistung der rechtzeitigen, allumfassenden medizinischen Versorgung und Betreuung möglicher Verletzter gelang.
Der Berliner Arzt Michael Kronawitter stand am 6. Juni mit seinem Auto samt kompletter Nothilfeausrüstung einschließlich Funkgerät gegen 12 Uhr mittags mit zwei Sanitätern bei den Blockierern der Zufahrtsstraßen nach Heiligendamm.
Über Funk ging dann natürlich ziemlich viel immer zwischen den Demosanitätern hin und her, wer wo sich befindet, wer wo Hilfe bräuchte. Und ich habe das praktisch mit abgehört. Ich hatte so eine Jacke, wo dann auch deutlich erkennbar war, dass ich Arzt war. Ich hatte auch zwei Jacken dabei. Das heißt, ich hatte eine ohne Ärmeln, weil es ja relativ warm war auch, und eine mit Ärmeln. Die habe ich zwischendrin auch mal gewechselt. Die Sonne schien dann da auch relativ heiß. Dadurch, dass man erkennbar war, kam dann auch ein Journalist mit einer anderen Journalistin, die ich sogar aus Berlin kenne, auf mich zu und erzählten, dass sie gerade einen Anruf gekriegt haben, ein Kollege hätte Atemprobleme, aber eben nicht an dieser Stelle, sondern in Bad Doberan.
Der Arzt fuhr zusammen mit den Journalisten ins nahe Bad Doberan, geriet in eine Polizeisperre und wurde festgenommen. Begründung: Berliner Beamte hätten gesehen, dass er Menschen durch die Polizeiketten mittels Funksprüchen geführt und damit schweren Landfriedensbruch begangen habe. Protestierend ließ sich der Arzt festnehmen. Nach 34-stündigem Unterbindungsgewahrsam wurde er am nächsten Tag gegen Mitternacht entlassen. Eine Richterin am Landgericht hatte Michael Kronawitters Festnahme für rechtswidrig erklärt.
Yeah, it's like a big monkey cage with 20 people, so hard floor, it's shit, it's warm, then it's cold, and you have to wait for a toilet all the time or smoke. They check you everywhere. They go to another, they put a stamp, another one, so you go to like six rooms totally, and to me it doesn't make any sense.
Kapitel 2: Käfighaltung ohne Rechtsschutz oder Guantanamo in Rostock.
Zieh dich mal aus bis auf die Unterhose. So, und dann habe ich halt kurz gestutzt, weil ich es einfach so grob fand. Und dann fragte er mich gleich, verstehst du Deutsch? Und dann habe ich halt gesagt, dass wir doch beim Sie bleiben würden und so. Und dann, aha, stolz ist er auch noch. Und dann an die Wand stellen und in die Unterhose gucken. Und ich fand es einfach total unnötig, entwürdigend.
Also mir wurden meine ganzen persönlichen Gegenstände abgenommen. Ich musste meine Taschen alle entleeren. Ich wurde von Kopf bis Fuß abgetastet, von einer Polizeibeamtin zwar, aber trotzdem sehr unangenehm. Ich fand es schon sehr entwürdigend. Ich lasse mich nicht von fremden Menschen in den Schritt und zwischen die Brüste fassen. Es ging darum, uns zu erniedrigen.
Oliver Rausch und Kerstin Rudeck aus dem Wendland gehören zu den nach Angaben des Mecklenburg-Vorpommerschen Innenministeriums 1112 während der 7 Protesttage Festgenommenen. Bis zu 31 Stunden wurden sie in den 25 Drahtkäfigen der zwei Gefangenensammelstellen Industrie- und Ulmenstraße in Rostock festgehalten. In der Industriestraße waren die Käfige videoüberwacht. Carlotta von der Anti-Sexist Control and Awareness Group betreute Frauen aus dem europäischen Ausland und erinnert sich an eine Engländerin, die nach 14 Stunden Haft in den Käfigen in der Ulmenstraße entlassen wurde.
This was hell. Das war ihr Ausspruch und sie hat eben von ganz vielen Dingen erzählt, also sexistische Anmachen durch Polizei, auch angegrapscht zu werden an den Brüsten vor allen Dingen und auch im Schritt. Sie haben eben auch, sind ganz schlecht versorgt worden. Teilweise haben Frauen ja auch immer wieder erzählt, dass ihnen zum Beispiel auch Tampons verwehrt wurden. Es wurde immer wieder ja auch erzählt, auch von Männern, dass sie eben ganz klare Vergewaltigungsandrohungen bekommen haben, an die Wand gedrängt wurden und die Polizisten gesagt haben, wir ficken euch noch. Und eben auch von wegen, da hinten gibt es noch einen ganz dunklen Raum, wo dann niemand mehr mitkriegt, was passiert und ihr wisst schon, was dort dann passiert.
Frank Freudenthal aus dem Wendland verbrachte 9 Stunden in einem der etwa 6x6 Meter großen Käfige in der Ulmenstraße.
Und als dann 20 Leute in dem Käfig waren, habe ich dann den Schließer darauf hingewiesen, dass der jetzt voll ist und dass das ausreicht. Und da hat er gesagt, noch lange nicht, da geht noch richtig was rein. Und nach einer knappen Stunde waren wir dann gut 50 Leute. Eine Seite, nämlich zu einem Nachbarkäfig, war eine Plane gespannt. Ansonsten waren sie von allen Seiten offen und sichtbar und zugänglich. Es war halt ein nackter Betonboden. Wir haben während der ganzen Zeit keine Isomatten oder irgendwelche Gelegenheiten gekriegt, wo man drauf sitzen konnte.
Zu den Zellen wollte ich auch noch mal sagen, also diese Stunden, wo wir da auf dem Betonboden gesessen haben, dass wir auch noch gefesselt waren mit diesen Plastikkabelbindern. Und selbst beim Toilettengang, wo mir die Kabelbinder nicht abgenommen wurden.
Das absolute Minimum des für jeden Einzelnen zur Verfügung gestellten Platzes betrug 1,8 Quadratmeter. Die Zellen waren aus Sicherheitsgründen von vorn einsehbar. Eine Fesselung innerhalb der Sammelzellen erfolgte nicht.
Es kann Situationen geben, in denen durch einen Ausnahmezustand erst die Lebensverhältnisse geschaffen werden müssen, die man normativen Regelungen unterwerfen kann.
In den Gefangenensammelstellen, den sogenannten GESAs, waren Außenstellen des Amtsgerichts eingerichtet. Das Hausrecht lag bei der Polizei. Anwältinnen und Anwälten wurde der Zugang meist verwehrt.
Was ich hier eben gerade erlebt habe, das war so eine Art, so ein kleiner Putsch. Da stehen 5 BGS-Beamte breitbeinig vor mir und verhindern, dass ich durchgehe, wenn ich sage, ich will zum Gericht.
Die Katastrophe fand ich eigentlich, dass das Gericht das mit sich machen lässt. Statt unabhängig Gericht zu sein, mussten wir uns der Polizei bedienen. Die Richter hatten ein Ansteckschild BAO Kavala Justiz. Das hatte aber auch der Staatsanwalt. Selbst wir Anwältinnen und Anwälte, wir kriegten ein Schild BAO Gast. Sodass die Mandanten, die uns ja nicht kannten, erstmal ganz misstrauisch waren und sagten, seid ihr auch von dem Verein, dann reden wir nicht mit euch. Ja, also solche Verhältnisse, und das verstehe ich nicht mehr unter Rechtsstaat.
Also Moment, Hausrecht habe ich hier.
Die Gewaltenteilung zwischen Judikative und Exekutive wurde kurzerhand außer Kraft gesetzt, sagt Anwältin Donat. Und da kommt es auch vor, dass ein Leiter der Gefangenensammelstellen, Kriminaloberrat Krense, Anweisungen eines Amtsgerichtsdirektors annulliert.
Wir haben den anwaltlichen Notdienst angeboten, hier vorne auf dem Parkplatz ein Wohnmobil oder etwas Ähnliches aufzustellen, dass sie dort ihre Arbeitsmöglichkeiten einrichten. Davon hat der anwaltliche Notdienst keinen Gebrauch gemacht. Dann tut es mir leider leid.
Der Leiter des Amtsgerichts hat am Ende des Gesprächs gesagt, so wie wir es jetzt besprochen haben, so ordne ich das an. Und ist dann weggegangen und der Krenz hat sich umgedreht und hat gesagt, und ich hebe den Beschluss des Gerichts jetzt auf.
Anwältin Ullmann.
Sich über Gerichtsentscheidungen hinwegzusetzen, ist in einem Rechtsstaat eine relativ erstaunliche Angelegenheit.
Es handelte sich nicht um Außenstellen der Amtsgerichte. Verantwortlich für die Ausübung des Hausrechts war der Führer des Einsatzbereichs Folgemaßnahmen, der besonderen Aufbauorganisation Kavala.
Wenn das keine Amtsgerichte waren und das keine Amtsrichter in ihrer Funktion waren, wer war es dann? Dann ist ja der Rechtsschutz vollkommen ausgehebelt worden. Und mir wurde schlicht der Kontakt zu meinen Mandanten verweigert. Die Leute wurden, wie gesagt, in Gewahrsam genommen. Sie wurden über Stunden meint in diesem Falle immer zweistellig, das heißt 14 bis 24 Stunden in Gewahrsam gehalten, obwohl Regel ist, dass bei Gewahrsamnahmen nach öffentlichem Recht nach maximal 3 Stunden eine richterliche Vorführung stattzufinden hat.
Wir wollen in das Anwaltszimmer, wir wollen mit den Mandanten sprechen, wir wollen hier kein Büro aufmachen, wie Sie es uns unterstellen, und inhaltlich ist es nämlich so.
Der Rostocker Anwalt Lars Nyman wurde über Stunden daran gehindert, mit seinen Mandanten in der Gefangenensammelstelle Kontakt aufzunehmen. Auch während der Demonstrationen war die Behinderung anwaltlicher Tätigkeit an der Tagesordnung. Anwältin Katja Herrlich aus Frankfurt-Oder und der Kieler Rechtsanwalt Axel Hoffmann.
Es wurde systematisch unterbunden, dass die Leute uns die Namen nennen konnten. Der Mund wurde zugehalten, die Leute wurden mit dem Kopf weggedreht, sie wurden hinter Fahrzeuge gebracht, dass wir praktisch keinen Sichtkontakt mehr hatten.
Bei dem Versuch, überhaupt an diese Personen in Hörweite heranzukommen, würden wir mehrfach weggestoßen. Uns wurde dann aber auch verweigert, zu den festgesetzten Personen in die Gefangenentransporte zu gehen, um dort die Namen anzufragen.
Kapitel 3. Feindbild Demonstrant oder Triumph der Exekutive.
Im Ausnahmefall tritt an die Stelle der Rechtsordnung die Ordnung.
Die neue Ordnung heißt präventiver Sicherheitsstaat in Zeiten des Krieges gegen den Terror. Und in ihm ist Protest, ist das Ungebärdige, das die Demokratie wie die Luft zum Atmen braucht, nicht mehr vorgesehen. Wie viele wunderte sich Oliver Rausch über die überall präsente Bundeswehr während der Proteste gegen den G8-Gipfel in Heiligendamm.
Was mir noch aufgefallen war, dass in der GESA auch Leute von der Bundeswehr rumgelaufen sind, wo ich also Leute in Bundeswehruniformen in diesem typischen Bundeswehr-Käppi gesehen habe. Die liefen dann mit einem Polizisten da durch die Gänge zwischen den Käfigen durch. So, ne? Also schon auf der Fahrt habe ich schon gesehen, dass auf den Brücken überall Bundeswehrpanzer stehen mit so Peilgeräten.
Über Wichmannsdorf gab es Tornadoflüge. Und zwar vornehmlich morgens in der Früh. Also es war ziemlich offensichtlich, dass sie dann einfach immer morgens geguckt haben, wie viele Leute im Camp sind.
Hubschrauber gab es auch.
Dieser große Hubschrauber, der auf 5 Meter Höhe vorm Camp direkt stand und dann in diesen gesamten offenen Frühstücksbereich reingefilmt hat.
Spähpanzer standen auf Straßenbrücken und Feldwegen, beobachteten in enger Kooperation mit der Polizei Personen- und Fahrzeugbewegungen. Tornados, von der Polizei offiziell für die Dokumentation möglicher Bodenmanipulationen angefordert, rasten im Tiefflug über die Camps der Demonstranten und schossen Fotos von Menschenansammlungen. Bundeswehr-Transporthubschrauber brachten Polizeihundertschaften zu den Blockaden, Marineboote, Polizisten und Journalisten zum Einsatzort. Hunderte von Feldjägern waren in Ortschaften, Feld und Flur unterwegs, fotografierten Zivilpersonen. Im Kreiskrankenhaus Bad Doberan war eine medizinische Sanitätseinheit stationiert. Mit fast 17.500 Polizisten und Polizistinnen, 2.450 Soldaten und Soldatinnen samt einer unbekannten Anzahl von Mitarbeitern nationaler und internationaler Geheimdienste plus Fregatten der US-Marine in der Ostsee, die den Telefonverkehr während des Gipfels abhörten, war es der größte Polizeieinsatz in der Geschichte der Bundesrepublik.
Guten Tag, dürfte ich Sie mal fragen, auf welcher Rechtsgrundlage Sie hier eingesetzt werden?
Immer mehr würden polizeiliche und militärische Zuständigkeiten entgegen den Trennungsgeboten der Verfassung vermengt, empört sich Gerhard Baum, einst Innenminister der sozialliberalen Koalition. Allein die Tatsache,
dass die Bundeswehr dann mit Tornados gekommen ist, das ist natürlich so verfassungswidrig wie noch was, dass überhaupt jemand auf den Gedanken gekommen ist, die Bundeswehr hier auf diese Weise einzubeziehen, zeigt ein völlig unausgebildetes Rechtsstaatsverständnis.
Hat Herr Schäuble so gewollt oder hat das Herr Schäuble so gewollt oder?
Es ist erstaunlich, dass ein im Grunde ganz normaler Vorgang, dass sich Menschen versammeln, um anlässlich eines herausragenden Ereignisses, G8-Gipfel, ihre Meinung zu sagen, dass dies zu solchen hysterischen Gegenreaktionen führt. Das ist eine bequeme Überlegung heute, zu sagen, naja, wir haben ja noch die Bundeswehr und die Bedrohung ist weltweit und da wird Krieg gegen uns geführt, wir sind im Ausnahmezustand, Karl Schmidt lässt grüßen.
Also nicht nur zur See verteidigen Sie jetzt den G8-Gipfel, sondern auch zu Lande.
Da heben wir eben den Rechtsstaat partiell auf, dann erwarten wir von den Bürgern Menschenopfer, wenn sie im Flugzeug sitzen, müssen sich gefallen lassen, getötet zu werden. Das ist eine hochgefährliche Entwicklung, die an den Kern unserer Verfassung rührt. Die Bundeswehr ist keine Ersatzpolizei und darf es auch niemals werden. Die innere Sicherheit hat mit Krieg nichts zu tun.
Also wir geben keine Statements ab.
Aha.
Lassen Sie mich festhalten. Die Unterstützung der polizeilichen Maßnahmen durch Luftaufklärung mit Bundeswehr-Tornados war rechtlich durch die Bundeswehr geprüft, genehmigt und bewegte sich insoweit im verfassungsmäßigen Rahmen. Sie ist nicht zu beanstanden.
Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet.
Der Souverän in Heiligendamm war eine Behörde der besonderen Art. Die besondere Aufbauorganisation BAO Kavala, so genannt nach der nordgriechischen Hafenstadt Kavala, die wie Heiligendamm Weiße Stadt am Meer heißt. Die BAO Kavala war formell eine Behörde der Landespolizeidirektion Rostock. In der Sonderbehörde waren die Länderpolizeien, das BKA, die Bundespolizei, die Bundeswehr sowie deutsche und ausländische Geheimdienste durch Verbindungsbeamte vertreten. So bündelte diese BAO national und international exekutive Kompetenzen in einer Machtfülle, wie es sie in der Bundesrepublik bisher noch nicht gegeben hat. Nach Aussagen von Kavala-Beamten vor dem Oberverwaltungsgericht Greifswald gab die CIA bei den Sicherheitsstandards den Ton an. Solche Zusammenballungen unkontrollierbarer exekutiver Macht seien inzwischen bei politischen Großereignissen üblich, sagt Henning Obens, Politikwissenschaftler aus Hamburg.
Unsere Befürchtung ist, dass im Endeffekt dann gar keiner dort kontrolliert hat und man so eine Mischform von praktischer Zusammenarbeit etabliert, beispielsweise diese Anforderungen von den Tornados, die ja dann Kavala selbstständig gemacht hat, unabhängig jetzt vom Innenminister. Da stellt sich auch die Frage, also hat sich diese Behörde eigentlich verselbstständigt? Unsere Befürchtung ist, dass sich dort gerade so ein Modell entwickelt hat, wie eigentlich in Zukunft unkontrollierte Form von Sicherheitspolitik sich entwickeln kann.
Bleiben Sie stehen, nähern Sie sich nicht weiter den Polizeikräften. Andernfalls wird Wasser gegen Sie eingesetzt.
Die Sonderbehörde Kavala war der inzwischen wieder aufgelöste Schluss und Eckstein der Sicherheitsarchitektur des G8-Gipfels von Heiligendamm. Alles deutet darauf hin, so Henning Obens, dass die wichtigste Säule der Machtkontrolle in einer Demokratie, nämlich die Gewaltenteilung zwischen Bund und Ländern, zwischen Exekutive und Judikative, samt der grundgesetzlichen Trennungsgebote von Polizei, Geheimdiensten und Militär durch die BAO für Wochen außer Kraft gesetzt wurde. Hier wurden Konzepte der zivil-militärischen Zusammenarbeit, kurz ZMZ, erprobt. ZMZ, das ist die Zauberformel in Zeiten des Krieges gegen den Terror. So erließ die BAO Kavala eine Allgemeinverfügung und schuf eine 40 Quadratkilometer große versammlungsfreie Sonderrechtszone und damit die juristische Basis für die massiven Grundrechtseinschränkungen in der Protestwoche. Begründet wurden die mit einer sogenannten Gefahrenprognose.
Einer erhöhten Wahrscheinlichkeit extremistischer und terroristischer Anschläge. Dem bedrohten Ansehen der Bundesrepublik für den möglichen Fall von Anschlägen, islamistischem Terrorismus als größtem Gefährdungspotenzial und einer latenten Bedrohungslage durch den internationalen Terrorismus, Störungen früherer Gipfeltreffen und damit, dass die Protestszene eine klare Absage an gewalttätige Aktionen vermissen lasse. Deshalb müsse von einer konkreten Anschlagsgefahr ausgegangen werden.
Im allgegenwärtigen Krieg gegen den Terror, so der Kern der Begründung, muss die Freiheit der Sicherheit, müssen die Bürgerrechte geopfert werden. Im Nachhinein erklärte die Bundesregierung, dass niemals eine konkrete Gefahr von Terroranschlägen bestanden habe. Vorverlagerung der Kompetenzen der geballten Macht der Exekutive ins Feld möglicher abstrakter Gefahren, die von dieser beliebig und unkontrolliert definiert werden können, das sind die Devisen des präventiven Sicherheitsstaats. In dieser Logik kommen Demonstranten nur als Störer und Gefährder, als Feinde der Ordnung vor und nicht als Bürger mit Rechten und Interessen.
Die Autorität braucht im Ausnahmezustand, um Recht zu schaffen, kein Recht, ohne dass es sich dabei um einen rechtswidrigen Zustand handeln würde.
Der auf Demonstrationsrecht spezialisierte Berliner Anwalt Söntge Hillbrands, der gegen Fälle von Polizeiwillkür bei den Protesten gegen den G8-Gipfel prozessiert.
Vor jede irrationale und irrwitzige Risikoprognose gleichzusetzen ist mit einer realen Gefahr. Da sind doch die Würfel gefallen für die Grundrechte derjenigen, die auf der anderen Seite vom Zaun und auf der anderen Seite von der Polizeikette stehen. Wo maximale Sicherheit zu leisten ist, muss der Staat jedes Mittel ergreifen. Und das konnten wir tatsächlich in Heiligendamm beobachten, sozusagen zwiebelschalenmäßig von innen, also vom Tagungsort selber, über die rote Zone, über den Zaun, über das Zaunvorfeld, dann in die Hügel der umliegenden Gemeinden, wo die Camps lagen und dann noch weiter Richtung Rostock-Lager und Rostock-City und dann noch weiter zu den Vorfeldkontrollen an den Autobahnen. Ein Sicherheitsnetz, das über die Landschaft gezogen werden musste, das jeden einzelnen Bürger nicht unbeobachtet lassen konnte.
Dieses Sicherheitsnetz, diese Zero Tolerance gegenüber dem Bürger, war dem Grunde nach verfassungswidrig, erklärte das Bundesverfassungsgericht in seinem Eilbeschluss vom 6. Juni 2007 zum Verbot des Sternmarsches auf das Gipfelzentrum in Heiligendamm.
Es stößt auf verfassungsrechtliche Bedenken, ein solches Versammlungsverbot im Wesentlichen unter Verweis auf das Sicherheitskonzept der Versammlungsbehörde zu rechtfertigen. Die Überlegungen, die diesem Sicherheitskonzept zugrunde liegen, tragen dem Grundrecht der Versammlungsfreiheit nicht Rechnung.
Das höchste deutsche Gericht als Hüter des Rechtsstaats im Abwehrkampf gegen den präventiven Sicherheitsstaat. Dennoch wurden die weiträumigen Demonstrationsverbote nicht aufgehoben. Das Bundesverfassungsgericht ging nach den gewalttätigen Auseinandersetzungen am 2. Juni von einer Gefahrenprognose aus, die die Verbote zu rechtfertigen schien. Die Exekutive hatte gesiegt. Die BAO Kavala war der Souverän im Karl-Schmidtschen Sinne, der über den Ausnahmezustand entscheidet. Söhnke Hilbrands?
Dass die Grenzen der Verfassung so offensichtlich ignoriert werden, gerade was den Einsatz der Bundeswehr im Innern angeht, gerade auch was die Behauptung angeht, man wäre abhängig von ausländischen und im Ausland formulierten global gültigen Sicherheitsmaßstäben, das ist was Neues. Hier wurde, und es ist ja nur zu fürchten, dass das Schule macht, die Verfassung ignoriert. Ein nihilistischer Zugang zur Verfassung und zum Recht, das als störende Materie durch Aufweichung gefügig gemacht werden muss. Das scheint mir neu bei G8 2007 gewesen zu sein.
Ja, basta! Enough is enough!
Es gab immer wieder Situationen, in denen Polizeieinheiten einzelne Personen, die sie irgendwie zwischen die Finger gekriegt haben, zu Boden geschlagen haben, wenn sie bewusstlos waren, in der Regel liegen gelassen haben. Und das habe ich da eben nicht einmal gesehen, das habe ich da 4, 5, 6 Mal gesehen.
Ich denke mal, uns ist es gelungen, hier also einen gesunden und ausgewogenen Mix zu finden.
Polizeioberkommissar und Einsatzleiter Knut Abramowski.
Die Polizei hat ihren Job in Deutschland gut gemacht und das ist auch gut zu hören.
Ich fordere die Polizei auf, sich zurückzuziehen. Solange es keine Polizei gab, war alles ruhig.
Ich habe einen Fall, der ist in die JVA in Bützow gekommen und musste sich da nackt ausziehen. Und nachdem er sich nackt ausgezogen hat, wurde ihm befohlen, seinen Hoden hochzuheben und Kniebeugen zu machen.
In einer solchen Situation, die hier geschildert wird von den Zeugen, dieser zum Teil unglaublichen Vorgänge, wäre das Naheliegendste, dass sich das zuständige Parlament mit dem Verhalten der Exekutive befasst. Das ist die Aufgabe der Parlamentarier, dafür zu sorgen, dass Recht und Gesetz respektiert werden. Sie müssen sich mit begründeten Vorwürfen, schweren Vorwürfen, dass hier Recht und Gesetz nicht gewahrt worden ist, befassen. Dafür sind sie vom Bürger gewählt. Das heißt, ganz präzise gesagt, die zuständigen Landesminister müssten sich eigentlich vor ihrem eigenen Parlament rechtfertigen müssen.
Die Operation Kavala müsse juristisch aufgearbeitet werden. Das seien wir den in ihren Rechten verletzten Bürgern und der politischen Kultur in einer Demokratie schuldig. Genauso wie die Gewalttaten gegenüber der Polizei verfolgt werden, mahnt Innenminister AD Gerhard Baum und erinnert mit einem Brief von Jürgen Habermas an Kurt Sontheimer aus dem Jahr 1978 an den Deutschen Herbst, einen anderen nationalen War on Terror, 30 Jahre vor dem unerklärten internationalen Krieg gegen den Terror.
Es besteht heute die Gefahr, dass in Rechtsprechung, Politik, Verwaltung und Publizistik Karl Schmidts Theorie der innerstaatlichen Feinderklärung zur Routine wird. Nach dieser Theorie beweist der Staat seine Autorität in Gefahrensituationen dadurch, dass er den inneren Feind bestimmt. Nun könnte man meinen, dass sich die Terroristen selbst als Feinde des Staates definieren, aber ihnen gegenüber beweist der Rechtsstaat seine Autorität gerade dadurch, dass er sie nicht als Feinde, sondern als Kriminelle behandelt, die unter dem Gesetz stehen. Nur ein Staat, der sich das faschistische Selbstverständnis Karl Schmidts zu eigen machen würde, bräuchte innere Feinde, die er, wie im Kriegsfall, die äußeren Feinde bekämpfen darf.
Der G8-Gipfel in Heiligendamm. Ausnahmezustand in Deutschland. Ein Feature von Anselm Weidner. Es sprachen Isis Krüger, Doris Plenert, Hüseyin Çırpıcı und Josef Tratnik. Ton und Technik Klaus Hayek und Gabriele Treichel. Regie und Redaktion Hermann Theissen. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks.